Wer kennt's eigentlich nicht? Also ich kann euch sagen, dass ich auf jeden Fall einer dieser Menschen bin, der beim Arzt oder bei seiner Ärztin sitzt, mit einer mittelschweren Erkältung, früher gerne auch einfach nur, um eine Krankschreibung zu bekommen, damit ich nicht in die Schule musste. Aber manchmal war man ja auch wirklich krank und dann hat man ein Rezept in die Hand gedrückt bekommen. Und dieses Rezept habe ich meistens direkt verbummelt auf dem Weg zur Apotheke und war so nicht in der Lage, mir meine vermutlich nicht lebenswichtigen, aber wichtigen Medikamente abzuholen. Ich musste also meine Erkältung durchstehen ohne Medizin. Das gehört jetzt der Vergangenheit an. Mit der gesund.de E-Rezept-App kannst du dein E-Rezept digital bei deiner lokalen Apotheke einlösen. Das ist praktisch, denn ihr könnt noch während ihr beim Arzt sitzt diese Bestellung auslösen und dann später eure Medizin abholen. Oder ihr könnt euch in wenigen Stunden die Medikamente per Apothekenbotendienst nach Hause liefern lassen. Also, der große Vorteil der gesund.de E-Rezept-App ist, dass du keine unnötigen Wege mehr zur Apotheke hast, keine Rezepte mehr verbummelst, aber trotzdem die lokale Apotheke unterstützt. Und ja, das ist doch eigentlich toll. Endlich keine verbummelten Rezepte mehr. Du kannst dich digital mit deiner lokalen Apotheke verbinden und du kannst alles digital erledigen, bleibst aber lokal. Ich meine, besser geht's nicht.
Einzeln gespeichert, meinen Sound, oder wird das alles jetzt auf eine Soundspur gespeichert?
Ich glaube, das wird einzeln gespeichert. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Thilo Mischke Uncovered Podcasts. Die Person, die ihr gerade gehört habt, ob das einzeln gespeichert wird oder auf verschiedenen Spuren, ist Jakob. Jakob ist ein neuer Kameramann, den wir ausprobieren für Uncovered, und der jetzt, glaube ich, noch nicht weiß, dass der Podcast schon angefangen hat und in diesem Moment den Raum betritt, ist Leo.
Hallo.
Leo hat gerade sein Pullover gesucht. Es ist kalt, denn wir sind in Bukarest und wir machen dieses Jahr, glaube ich, den ersten wirklich echten Uncovered-Podcast, nämlich den von unterwegs, worüber wir alle sehr froh sind. Und ich muss aber vorher noch erzählen, dass ich Kameramann Jakob und Kameramann Leo seit 4 Tagen bitte, jeden Tag wollen wir jetzt den Podcast machen. Ja, machen wir gleich. Achso, Leo, willst du dir den Kopfhörer aufsetzen, damit du reinhören kannst, ob sich alles gut anhört?
Dann höre ich mich aber selbst. Das wird mich ja wahrscheinlich verwirren.
Verwirrt bist du ja.
So oder so.
So oder so. Also ich habe jetzt bei allen reingehört, es müsste sich auch überall gut anhören.
Ja,
gut. Genau, wir sind in Bukarest, machen eine Geschichte über Sex vor der Kamera, Chemsex für nächstes Jahr für Uncovered, und verbringen hier in Zeiten von Corona Zeit, die sich anders anfühlt als üblicherweise unsere Reisen. Die Stadt ist leer, alle tragen eine Maske, die Regeln sind lustigerweise hier auch härter als bei uns, habe ich das Gefühl. Nicht wahr, Jakob? Ja. Jakob hatte nämlich gar keine Lust, in diesem Podcast aufzutauchen.
Ja, ich freue mich unwahrscheinlich.
Ist es dein erster Jakob-Podcast?
Das ist mein erster Jakob-Podcast, ja.
Ist dein erster Podcast?
Ja, auf jeden Fall. Warum auch sonst?
Bist du jetzt, ich finde, hat nicht mittlerweile irgendwie jeder einen Podcast? Es gibt eine Person, die ich sehr gut kenne, die mal sagte, jeder, der in Deutschland einen Pass hat, hat mittlerweile einen eigenen Podcast.
Also ich lebe nicht in dieser Welt, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wer das ist, aber...
Was ist das Unangenehme für dich daran, jetzt in diesem Podcast zu sein?
Keine Ahnung. Einfach keinen Bock auf sowas.
Aber das ist was Generelles von Kameraleuten. Es gibt ja auch noch andere Kameraleute bei uns aus dem Team, die auch nicht so viel Lust haben auf Podcasts.
Ich habe nicht so Bock auf viel Reden und so. Aber ja.
Du kannst auch, also wir haben einen Kameramann, Michael Theros, der beim Publikum sehr beliebt ist und der sagt fast nie irgendwas im Podcast. Der schläft
deswegen
meistens
ist er
dabei
so beliebt,
ein.
Ne?
Wahrscheinlich
ist er aber
nicht so beliebt. stimmt gar nicht. Wir haben dieses Jahr doch einen Uncovered-Podcast gemacht, als wir durch Deutschland gefahren sind für diesen, wir haben so einen Corona-Film gemacht und da gab es auch so einen 3-stündigen Podcast mit Michael Menzel, der ist im Übrigen sehr liebt, in diesem Podcast aufzutauchen. Okay. Und Theorst und mir. Und Theorst ist wirklich auf der Rückbank am Auto eingeschlafen, während Menzel und ich uns einfach 2 Stunden unterhalten haben. So, nochmal ein bisschen Kontext für die Hörer und Hörerinnen. Jakob, 28 Jahre alt, hat Kamera studiert, ist jetzt bei uns, weil die anderen Kameraleute keine Zeit hatten.
Genau.
Und weil er natürlich besticht durch seine außerordentlich gute Bildqualität, die er produziert. Und du hast, glaube ich, mit Leo den ein oder anderen Hörer auch schon kennt aus anderen Podcasts. Wir haben schon mal eins zusammen gemacht, oder?
Wir haben schon mal einen gemacht, da habe ich hauptsächlich geschwiegen.
Welcher war das nochmal?
Das war mit Jan zusammen einen...
Peru?
Amazonas, genau.
Ah ja. Warum hast du... Ach stimmt, da hat Jan ganz viel... Das war doch der, wo wir in der Schlange standen in...
Nee, wir saßen und haben so einen großen Fisch gegessen.
Der war ganz toll. Das war doch... Also der Ort war sehr toll. Ich weiß nicht, ob der Podcast toll war. Da saßen wir tatsächlich... Ich gucke jetzt Jakob an. Da saßen wir an einer Flusskreuzung im Amazonas. Becken irgendwo. Mhm. Und haben Fisch gegessen und uns darüber unterhalten, was wir gerade erleben. Und das war extrem gemütlich da. Das war so ein Ort, wo ich mir wirklich vorstellen könnte, da baue ich mir ein Haus hin.
Ja, das war so ein bisschen Pippi Langstrumpf-Feeling. Ja. Da ist so ein relativ großer Hahn vorbeigelaufen. Dann gab es da richtig viele Schildkröten.
Ja, es war einfach, und das war so eine Landzunge und so ein, wie so ein Baumhaus. Man musste so Holztreppen hochgehen und dann war oben so eine Plattform und dann gab es da diesen Fischen. Eigentlich gab es auch nichts zu essen und die Leute waren total aufgeregt, weil irgendwelche Touristen an diesen sehr...
Podcast machen.
Ja, Podcast machen wäre es ein riesen Fisch essen. Und dann gab es Feedback von Starwatch, die diesen Podcast ja betreuen und meinen so, ja, Essen während des Podcasts ist nicht so eine richtig gute Idee, weil du halt immer so bla bla bla.
Kann ich mir vorstellen.
Ja, euer Eindruck, Bukarest, Corona.
Bukarest, Corona. Ich war sehr erstaunt, dass man einfach überall auf der Straße Maske tragen muss, was dann beim Arbeiten oder mit der Kamera doch irgendwie ziemlich schwierig ist, weil man ausatmet und dann direkt der Sucher beschlägt und dann sucht man die Schärfe und das macht keinen Spaß. Aber ansonsten...
War es eigentlich ganz angenehm, ne?
Ja.
Ja. Ja, die Regelungen natürlich, aber sonst war es ja, ganz entspannt. Ich merke
schon, du wirst ein Podcast-Talent, bist du.
Ey, ich bin ganz groß. Ganz groß. Also,
ich antworte nur in Hauptsätzen, das war's. aber ich hatte dir, glaube ich, auch schon angekündigt, Jakob, dass ich von dir so wissen will, wie das ist, weil es gibt tatsächlich nicht wenige Menschen, die das, glaube ich, echt gerne mal erleben wollen würden, wie es ist, bei Uncovered dabei zu sein. Jetzt warst du bei einem Dreh dabei, der natürlich nicht so ist, wie man das kennt
nicht
von
Uncovered.
Nicht ganz so extrem
wahrscheinlich.
Nicht ganz so extrem, aber vielleicht auch für die Hörer und Hörerinnen, wie nimmst du das wahr? Also diese Arbeit hier und wie ist dir irgendwas aufgefallen, was irgendwie anders ist oder was tatsächlich, was wir vielleicht sogar besser machen könnten? Also so was, wie waren so deine ersten 3 Tage drehen für Uncovered?
Also ich fand es eigentlich ganz angenehm. Es waren sehr, sehr lange Tage. Also gerade der erste Tag, der hat dann auf jeden Fall erstmal so ein bisschen
von 6 bis 22 Uhr oder nee. Von
ja, wir hatten halt davor, sind wir irgendwie um 3 Uhr aufgestanden, ne, zum Flughafen, haben dann auch sehr langen Overstay gehabt und dann hat sich das so hingezogen, haben dann die Technik hier noch aufgebaut am Abend und so weiter. Ja. Das hat so ein bisschen gebraucht und am nächsten Tag, ja, wir haben jetzt nicht so viel gestartet, aber es ging dann halt relativ lange, weil wir immer noch Backup müssen und irgendwie Akkus laden. Ich
war
und so weiter.
Im Bett, glaube ich, ne?
Ja, genau.
Ich glaube, also es ging bis um 10, glaube ich. Und dann, ja, genau, es ging 9 Uhr, bis um 10 gedreht, also 22 Uhr und dann ihr bis um 2 noch das Backup gemacht, weil auch die Festplatten abgestürzt sind. Das gehört dazu.
Ich muss mal ganz kurz reingrätschen. Ja. Ich habe ein Fiepen und weiß nicht so ganz genau, woher das kommt.
Ein Tonfiepen? Mach
mal meine Ausblick.
Liegt irgendwo, ist irgendwo Strom dran. Ach, man hört dann auch gleich sofort wieder das. Warte mal, ich erzähl mal was und du kannst ja mal die Tonquelle 2 und 3 ausschalten. Jetzt hast du mich, glaube ich, ausgeschaltet.
Das ist jetzt Jakob.
Ja.
Jetzt habe ich mich. Mich verstehe ich auch ganz gut.
Und jetzt, das
und
bin
jetzt
ich.
Fiepst du. Ja.
Ich fiepe.
Kann das sein, dass du dein Handy anhast?
Das liegt auf jeden Fall da hinten. Also und das Handy sollte die Tonquellen nicht stören, dass ich ein Handy anhabe, weil wir ja so digitale Funken haben.
Doch, das fiept ganz schön. So, ich lege die mal auseinander. Sag nochmal was.
Ja, das ist jetzt ein...
Perfekt, viel besser. Super. Und weiter im Text.
Schön. Also das ist tatsächlich auch mal das, was bei diesen Uncovered-Podcasts, wenn ich mir so die anderen Podcasts in Deutschland anhöre, die alle immer so Bass, erotische Bassstimmen die ganze Zeit sind, so wie du, weil du das die Angel in der Hand hältst. Bei uns ist es irgendwie immer, fiept irgendwas, irgendwas hört sich scheiße an, irgendwas funktioniert nicht und lustigerweise verspreche ich, glaube ich, auch in jedem zweiten Podcast, jetzt wird die Tonqualität besser. Und wir haben ja schon diese Bügelmikrofone, also Leo hat eins und ich habe eins.
Ich habe diese großartige Angel direkt vor meinem Gesicht.
Aber das ist sorgt, glaube ich, schon für bessere Qualität. So, wo war ich stehen geblieben? Bei Drehen für Uncovered.
Genau. Ja, ich antworte weiter in Hauptsätzen, ne?
Hat es dir denn gefallen? Weil jetzt ist, wir fliegen ja morgen früh zurück. Und würdest du sagen, ja, das kann ich mir vorstellen, das würde ich öfter machen wollen? Oder nee, habe ich eigentlich keinen Bock drauf, ich möchte lieber Werbung für 5.000 Euro am Drehtag drehen.
Ja, am liebsten beides, ne?
Ist das für dich okay? Also soweit ich kenne, also von den Uncovered-Kameraleuten gibt es auch welche, die sagen, sie wollen zwingend keine Werbung machen.
Ja.
Weil sie wissen, das ist zwar viel Geld, aber es ist irgendwie für sie moralisch verwerflich. Sie können sich das nicht vorstellen.
Nee, für mich ist es nicht moralisch verwerflich. Nee, so war tatsächlich immer ein Ziel von mir, Werbung zu drehen, um Geld zu verdienen und nebenbei halt geile Projekte zu machen, auf die man irgendwie Bock hat.
Ja.
Und deswegen habe ich mich auch sehr auf diesen Dreh gefreut. Ja, ich war sehr euphorisch, als du mich angerufen hast und hatte sehr gehofft, dass das klappt.
Und jetzt ist die Euphorie weg. Und
jetzt habe ich eigentlich überhaupt keinen Bock mehr, weil Thilo mit mir Podcast machen muss.
Das Lustige ist, ich hatte auch einen Kameramann ganz früher, als ich noch für Galileo gedreht habe, aus München, und der ist dann auch irgendwann komplett, also der war Kameramann / Redakteur, und der ist dann irgendwann auch komplett in die Werbung rübergegangen, weil der meinte dann so, ey, warum soll ich denn für 350 Euro am Tag irgendwie mir den Arsch aufreißen und in Benin mein Leben aufs Spiel setzen, wenn ich für irgendwie eben 5.000, 6.000 Euro am Tag Werbung herstelle. Und der hat dann auch gleich Werbung gemacht für Waffenhersteller, so für Hacker und Koch. Okay. So, das ist also überhaupt gar kein Problem, irgendwie so das, worüber er früher berichtet hat und das, was für das Leid der Welt sorgt, einfach auch Werbung dafür zu machen. Die neue MP5.
Ja, so ein paar moralische, ja, so ein Waffenlobby muss vielleicht nicht sein.
Das klingt aber so, als wenn die Waffenlobby genug Geld dir geben würde, würdest du es doch machen.
Oh, jetzt geht's hier los.
Es ist okay, es ist nicht verwerflich. Also so, es macht dich nicht zum Mörder, nur wenn du Werbung für Mordwerkzeuge machst.
Ja, natürlich nicht direkt, aber es ist trotzdem immer noch, also immer noch nicht schön, das zu machen. Aber ich meine, das kann ja auch jeder selber entscheiden. Also ich will das jetzt auch niemandem vorschreiben, was ihr da so machen will.
Ja, also ich würde auch Werbung drehen, aber Heckler und Koch, da will ich nie sagen. Also das muss definitiv nicht sein. Aber Werbung im Allgemeinen.
Was ist der Reiz an Werbung für Kameraleute? Nur das Geld oder ist da auch ein technischer Reiz dahinter?
Du kannst halt auch noch ganz hübsche Bilder machen. Kommt halt auf die Werbung an, ne? Wenn du so eine deutsche TVC machst, dann ist es...
Was ist eine TVC?
Ja, also eine Fernsehwerbung, dann ist es relativ...
TV-Commercial.
Ja, genau. Ja. Ist relativ uninteressant, aber gibt halt Geld. Und dann gibt es halt noch Werbung.
Man kann sich manchmal schon irgendwie so Kamerabewegungen einfach ausdenken oder irgendwie so mal ausprobieren, die man dann vielleicht später mal irgendwo anders in einem Spielfilm oder so einsetzen kann.
Ja.
Und das so ein bisschen als Spielwiese. So, man dreht relativ lang für sehr wenig Zeit, die dann zum Schluss geschnitten wird. Und da hat man so ein bisschen mehr Spielraum, wie jetzt im Vergleich zum Spielfilm, irgendwie manchmal so Sachen auszuprobieren. Ist nicht immer so, aber so... Ja, sich mal einfach Technik zu leisten, die man sich sonst nicht leisten würde, weil man das Budget hat und dann auch das nächste Mal weiß, wenn man nicht das Budget hat, aber trotzdem die Technik will, wo man Abstriche machen kann. Also rein technisch so, würde ich sagen, gibt es schon auch Reize.
Du hast schon mal Werbung gemacht, oder? Ja. Was hast du für Werbung gemacht? Darf man das dann sagen?
Schon, ja.
Also gestern haben wir darüber gesprochen, dass du ein Musikvideo gedreht hast für Christian Löffler, der elektronische Musik macht und Berlin, glaube ich, in Berlin sehr bekannt ist und in anderen Hauptstädten Deutschlands auch. Und so umso ländlicher es wird, umso weniger bekannt ist er, glaube ich, weil
wahrscheinlich,
ist halt kein so Rumpel, so Jahrmarkt-Techno.
Ja, das war sogar Beethoven-Adaption, was wir da gemacht haben. Ja. Tatsächlich.
Also. Und was für Werbung war das, was du gemacht hast? Also, weil ich finde ja, Musikvideo und Werbung steht ja relativ nah beieinander. Nah beieinander,
ja. Weil man halt so viel rumspielen kann. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also sind auch die Regisseure relativ, relativ ähnlich. Ich habe Nike gemacht, ich habe für Zalando gemacht. Ja.
Lustigerweise war einer der ersten Aufträge von Partizip 2 ein interner Spot für eine Präsentation von Nike, für den wir 5.000 Euro bekommen haben und für den wir komplett eine Animation erstellt haben für, ich glaube, 12.000 Euro.
Und warum habt ihr es gemacht?
Weil ich wollte, dass es das Beste wird, was geht. So, hatte den Anspruch, dass es irgendwie so, dass die Leute, diese 8 Leute, die diesen Clip sehen werden in dieser internen Präsentation, sagen, also in meiner Fantasie war das so, die sagen dann so, das sieht ja so geil aus, der macht mal jetzt die globale Kampagne nächste Mal. Hat funktioniert.
Naja, aber das versuchen mal viele kleine Produktionsfirmen so richtig zu overpacen. Ne?
Ja, aber es ist auch, glaube ich, richtig. Ich glaube, so funktioniert es auch.
Also, ja, man muss irgendwie reinkommen. Ne?
Wir haben ja, das hatte ich vorgestern erzählt, die erste Staffel Uncovered, da haben wir ja auch so komplett über Budget gearbeitet, alles ausgegeben, was wir hatten, um dass es das Beste wird, was wir eben liefern können.
Ja.
Nicht um ProSieben zu überzeugen, tatsächlich viel mehr um den Zuschauer zu überzeugen, dass man sich sowas, was wir machen, im Fernsehen angucken kann.
Hat geklappt.
Du bist wirklich ein ganz toller Gesprächspartner. Wie sind denn Dates bei dir?
So ähnlich.
Und was machst du so beruflich?
Kameramann.
Und macht es Spaß?
Ja.
So, bei einem Uncover-Dreh, was wären deine Grenzen? Oder generell bei einem Dreh, was sind so deine Grenzen?
Jakob, musst du hinterher sein, damit der Hörer schnallt, wen du ansprichst.
Ja gut, aber deine Grenzen kennt man ja.
Ach so.
Gar keine. Ja, also Syrien und so, also als ich mir das angeschaut habe, ja, würde ich nicht so einfach reinsteigen. Und ja, also ich glaube, es war ein ganz guter Start hier, so eine angenehme Umgebung zu haben. Und ich habe zwar eigentlich Bock auf sowas, aber ich denke mir immer so, vielleicht bist du zu naiv und machst es einfach und dann passiert irgendwas und du hast irgendwie nicht so richtig drüber nachgedacht. Und ja, deswegen. Also an sich würde ich es gerne machen, aber...
Was ist es, das dazu führt, dass du sagst, an sich würde ich es gerne machen? Also was denkst du, was erwartet dich?
Ja, glaube ich, einfach so eine, die Orte zu sehen, die Situation zu sehen, die Leute dort zu sehen, die ja einfach zu an Orte und in Gegenden zu kommen und in Situationen reinzukommen, in die man sonst natürlich nicht reinkommen würde.
Ja. So. Also eigentlich im Prinzip das, was jeden, der für Uncovered arbeitet, bewegt. Und eigentlich im Prinzip lustigerweise auch das, warum die Sendung eingeschaltet wird und was die Zuschauer und auch die Hörer dieses Podcasts so mögen, dass du eben dann Orte kommst, an dem du normalerweise eben nicht so bist. Also der ursprüngliche Plan für diesen Podcast war ja, dass wir in einem Warteraum von einem Sexcam-Hotel diesen Podcast aufzeichnen, einfach um dem Hörer und den Hörerinnen die Möglichkeit zu geben, mal in einem Warteraum von einem Sexcam so zuhören. Was passiert da eigentlich? Weil ich selbst wusste nicht mal, dass es Sexcam-Warteräume gibt, in denen Frauen irgendwie im Schlüpper sitzen und mit relativ traurigen Gesichtern. Also ich muss ehrlich sagen, die meisten Frauen, die da gesessen haben und gewartet haben, dass sie gleich wieder sich vor der Kamera regeln, hatten jetzt nicht die, waren nicht so Happy Faces, die man da gesehen hat.
Ja, es war auf jeden Fall eine Luft wie in so Raucherkabinen am Flughafen.
Boah. Ja, stimmt, es wurde sehr viel geraucht. Dieses Sexcam-Ding, wie war das für euch, als ihr dann da zum ersten Mal in diesen Räumen wart, in denen da Frauen
also,
sich regeln
also, vor der Kamera? Als es kurz bevor es so losging, war ich ziemlich aufgeregt. weil ich die ganze Zeit Schiss hatte, dass ich irgendwie in diese das halt platzen lasse und die Leute rauskriegen, dass da noch jemand ist als nur eine nackte Frau.
Ach so, stimmt.
Das ich hab auch extra so das Licht nochmal von ihr umstellen lassen, worauf sie auch eigentlich überhaupt keinen Bock hatte. Und es war relativ knapp der Ausgang. Ich musste halt dann mitten als sie live war, halt rausgehen aus dem Raum und die Kamera war so Richtung Tür gerichtet und es war ein bisschen kompliziert da wieder.
Stimmt, ihr beide hattet ja die Möglichkeit drin zu bleiben, wenn die Frauen live geht, weil immer wenn wir drin waren, wurde ja alles ausgeschaltet, weil offensichtlich scheint es so zu sein, dass man das echte Personen, also neben dieser Frau, nicht stattfinden dürfen. Also das scheint was ganz Schlimmes zu sein, wenn plötzlich irgendwie ein Mensch reinkommt.
Stimmt, das wäre quasi sehr sexuell gewesen, halt, wenn ich da noch im Raum gewesen wäre.
Ey, könnt ihr dich mal küssen? Kannst du den mal küssen? Das erinnert mich so ein bisschen daran, man macht ja mittlerweile diese ganzen komischen Vertragsgeschäfte mit so diesem, wo man auf dem Telefon jemanden anruft. Und dann zeigen sie bitte ihren Pass, bewegen sie den so. Und irgendwann bin ich mal da ins Bild gelaufen, als irgendjemand so sich angemeldet hat für so eine App. Mhm. Dann hat die andere Seite sofort aufgelegt. Und wahrscheinlich ist es da genauso, dass irgendwie die Typen sofort aus diesem Programm rauskommen.
Ist doch dann noch viel spannender eigentlich.
Eigentlich schon. Wollen wir eigentlich gleich das erzählen, was wir am verwunderlichsten fanden, was wir dort beobachten konnten? Nämlich, dass, wir müssen erstmal die Frage, ich mach's einfach, wir erzählen's. Dass, wenn du als Typ eine Sexcam-Seite besuchst. Also erstens hat mich total überrascht, dass es zweiseitig ist, also dass die Frau auch den Typen sieht. Ich dachte mal,
nur wenn du dafür extra bezahlst und
genau.
Also das ist schon was Spezielles, was wir da, diese Situation, die wir da hatten.
Genau, also Typen, die dafür extra bezahlen, dass sie bei Live Jasmine oder Chaturbate oder wie auch immer diese ganzen Plattformen heißen, dabei beobachtet werden, während sie onanieren, bezahlen extra dafür, dass sie dabei beobachtet werden, dass sie onanieren. Und ich glaube nicht, und jetzt kommt das, was mir sehr seltsam erschien, ich glaube nicht, dass den Menschen es bewusst ist, die dort vor ihrer Privatkamera zu Hause masturbieren, dass da fünf andere Leute noch mit zugucken, nämlich irgendwie ein sogenannter Trainer.
Und der Moderator.
Und der Moderator.
Ja, auch Kamerateam.
Der Moderator, der im Zweifel in ihrem Namen zurückschreibt.
Genau, also vielleicht sollten wir das, ich glaube, so viele, glücklicherweise haben wir nicht so viele Hörer in diesem Podcast, so viele, die Sendung gucken, weil das ist ja dann auch was in der Sendung stattfinden soll. Da war es ganz seltsam. Da, also du, man muss sich das mal vorstellen, du bezahlst so $5.99 die Minute, um mit einer Frau zu schreiben, während du dich selbst befriedigst und schreibst dann irgendwie so, erzähl mir mal was aus deinem Leben. Und dann antwortet aber ein Typ, der zwei Räume weiter sitzt, aus ihrem Leben. Also ich finde es so krass, dass dieses Geschäftsmodell Chatten ja, das eigentlich verkauft es dir ja total authentisch zu sein. Du redest wirklich mit einer echten Frau, du unterhältst dich wirklich mit ihr und eigentlich ist an diesem gesamten Geschäftsmodell nichts authentisch.
Nee, überhaupt nicht. Ich frage mich auch, ich glaube, die meisten Leute wissen gar nicht, dass die da wirklich so in Raum an Raum jeweils eine Person drin sitzt und dass da so eine Logistik dahinter ist, dass da es einen Moderator gibt, dass die trainiert werden, dass die irgendwie zurechtgemacht werden, bevor sie online gehen.
Wie lange
gehen.
Wurde sie zurechtgemacht?
Zwei Stunden geschminkt.
Ja.
Also diese Frauen, die so natürlich vor der Kamera regeln, werden 2 Stunden geschminkt, werden irgendwie über Wochen getrainiert, was sie, wie sie, wo sie sich bewegen und sagen sollen. Kriegen also die Kleidung gestellt?
Das ist wie irgendwie bei so einer Live-Schaltung, wo ja. Die quasi wie so ein Knopf im Ohr, die haben keinen Knopf im Ohr, weil die sehen auf dem Monitor, was die Moderatoren, wie die angeleitet werden. So, das ist schon komisch. Ich mein,
das ist halt total, da sitzt dann dieser ältere Herr aus den USA, grauhaarig, so ein richtiger Daddy, also so ein ganz normaler Daddy. Und das fand ich so lustig. Und er hält sich so mit ihr und du siehst ihn so lachen und irgendwie so spricht. Und dann verstellt er so die Kamera leicht nach unten und plötzlich ist er untenrum so nackt und macht diesen Penispropeller. Und du fragst dich so, why Japanese people? Why? Was im Übrigen, liebe Hörer und Hörerinnen, ein Spruch ist, den ich sehr oft sage. Und du fragst dich wirklich so, ich meine, also hat einer von euch, also ich habe noch nicht mal mit dem Gedanken gespielt, jemals in meinem Leben so eine Chat-Kamera zu benutzen irgendwie oder mir mal aus persönlicher Neugier das anzusehen.
Nee, ich glaube, die größte Motivation hatte ich während unserer Essenspause, als wir die ganze Zeit darüber reden und
das so mitkriegen. Es ist auch eigentlich dumm, dass wir, also warum ich das auch noch nicht davor mal gemacht habe.
Ich finde es ja ganz
cool. Also es macht total, also nee, einfach ist, für die Recherche.
Nee, ist ich finde es ganz cool eigentlich, weil also es gibt bei mir auch so eine bestimmte Rechercheart. Wenn ich mich auf ein Thema vorbereite, ist es zum Beispiel so, dass ich mir nie Reportagen, andere oder Texte zu einem Thema durchlese, sondern wenn dann wirklich nur ganz nackt die Fakten. Weil sobald du eine Reportage oder einen Text liest dazu, dann habe ich immer das Gefühl, du übernimmst Gedanken von anderen Autoren oder Autorinnen und das will ich nicht. Allerdings hätte man tatsächlich wirklich mal auf Chatterbait gehen können, aber man hat
ja doch, weil man da auch die Situation ja irgendwie dann wahrscheinlich mitkriegt, wie das so für die Frauen auch, oder?
Also ich fand's ja erstaunlich, als wir uns das zum Mittagessen angeschaut haben, dass die ja alle nackt waren. Und das, aber ich will jetzt auch gar nicht zu viel
vornehmen. Ich glaube, den Clou haben wir schon verraten, dass wir fremden Männern auf den Pimmel geguckt haben und sie masturbiert haben mit, wie hieß sie? Ich weiß gar nicht, wie sie hieß. Die mit den
Die
22-Jährige. Das war doch die 22-Jährige. Das war so eine Blonde. Ja, das fand ich im Übrigen auch krass. Also wir waren bei zwei verschiedenen Anbietern, man dachte ja immer, dass Live Jasmine, also ich glaube die bekannteste Livestream-Seite, hat so Frauen, die sie in Bukarest für sich arbeiten lassen. Aber das ist noch ein pyramidiges Geschäftsmodell. Live Jasmine bietet eigentlich nur die Infrastruktur an und es gibt dann eben in Rumänien Firmen, die Frauen einstellen, die dann eben nackt rumregeln sich. Und das wird dann im Prinzip verkauft an Live Jasmine.
Live Jasmine war, wo sie angezogen
genau,
sind.
Live Jasmine genau. Ist, wo sie, aber sie können trotzdem, glaube ich, in einen privaten Raum gehen und da kann man dann so sexy time haben. Ja.
Und es sind aber Frauen und Männer.
Genau, aber extrem wenig Männer. Ja. Und sehr, sehr, sehr viele Frauen. Also so hier, was war das für eine Zahl? Wir hatten so wie so mal 6.000? 6.000?
Zu 30.000?
30.000 ja, Frauen in Bukarest, ist jetzt eine geschätzte Zahl, arbeiten in diesem Livestreaming.
3.000 Studios gibt es in Bukarest.
Stimmt, 3.000 Studios, 100 Mitarbeiter, 30.000 Frauen, ja. Und das ist halt irgendwie die weltweit, glaube ich, die Hauptstadt des Livestreamings. Und man muss sich das so vorstellen, dass das so Häuser wirklich mitten im Stadtzentrum sind. Das sind nicht mal welche Fabrikhallen, die mit so Wärmeumtauschern warm gemacht werden, sondern ganz normale Häuser. Und dann gibt es so ganz kleine Zimmer in diesen Häusern, die dann immer eingerichtet sind wie die kitschigst mögliche Version eines Zimmers. Also so, wie sich Männer vorstellen, dass Frauen ihre Zimmer so einrichten. So, weißt du, so mit so Rüschen und irgendwie so.
Shabby-Shake, Hauptsache Shabby-Shake.
So mit lustiger Stofftapete. Und offensichtlich scheint, also wenn man sich das Konzept Sexcam mal anguckt, offensichtlich scheint die männliche Fantasie zu sein, dass eine Frau in einem abgeschlossenen Raum übermäßig stark geschminkt in einem Ballkleid sitzt und darauf wartet, sich selbst zu befriedigen. Das ist, glaube ich, so die männliche Vorstellung von weiblicher Sexualität. Und damit beschreibt eigentlich Sexcam das Grundproblem zwischen männlicher und weiblicher Sexualität. Ich fand das ganz toll, in dem einen Interview hat doch die Frau, ich glaube, das war das Amy? Also wir haben mit drei Frauen insgesamt gesprochen. Eine hat doch gesagt, irgendwie so, wenn Frauen masturbieren, dann heben die nicht ihre Beine in die Luft oder irgendwie stöhnen total laut oder regeln sich so krass auf dem Bett. So, kein Mensch masturbiert so. Das ist halt so total unspektakulär. Aber dieses Sexcam ist halt so komplett eigentlich so auf eine blöde Art spektakulär gemacht.
Es ist halt wieder es ist halt Werbung.
Ja.
Also, ja.
Die Frage ist, ob das oder wirklich dann so, also ob wie schwer eigentlich dieses unsere Sexualität beeinflusst und verändert. Also wenn wir als junge Männer, wir sind irgendwie 15 und gehen so irgendwie so pubertär erregt auf so eine Webseite, klauen die Kreditkarte vom großen Bruder oder von einer großen Schwester oder von den Eltern und buchen dann so eine Stunde. Und dann hast du diese Frau, die so mit nichts dir so eine Orgasmus-Show hinlegt. Und du glaubst dir dann wahrscheinlich, das ist echt.
Und du kannst mit ihr chatten.
Und du kannst mit ihr chatten. Also du chattest mit dem männlichen Moderator. Und findest du das erregend, was ich mache? Aber natürlich.
Also ich glaube, ich wäre nie auf die Idee gekommen. Also ich
habe auf jeden Fall mit 16 die Kreditkarte meiner Eltern geklaut, um mal bei einer Pornoseite Pornos zu kaufen. Also ich habe das gemacht, aber das war nicht live.
Das war noch alte Zeit, ne? Da
das war noch Modem-Zeiten.
Ja. Aber es gab gehangen,
schon, ey, ich meine, meine erste Erinnerung an das Internet ist Pornografie. Also so, wie ich hatte das Gefühl, das Erste, was ich dort gefunden habe, waren Pornos, illegal runterladbare Kinofilme, also es waren dann so eben ISDN in so 1,44 MB großen Päckchen, damit du die Filme auf 40 Disketten packen kannst und Schach, also so Leute, die Schach spielen miteinander. Das waren so die drei Dinge, die für mich das Internet 1995 darstellen. Und ich war lustigerweise vorher noch in diesem sogenannten, das ist richtig alte Geschichten, olde Kamellen von früher, in diesem, weiß einer von euch beiden, was BTX ist?
Tatsächlich nicht, ne?
Das ist so das Vor-Internet. Das ist im Prinzip so, das sieht aus wie Teletext. Also hier, wie heißt denn das, was auf dem Fernseher mal ist?
Teletext.
Das ist, also es gab sozusagen einen Teletext als Internet. Und dann musstest du auch bei der Telekom so mit so Sternchen, eine Zahl, Raute, das waren dann die Seiten. Und auch da, meine erste Erinnerung, ich höre das Quieken des Modems 1991 oder so. Erster Computer bei meinem Vater. Telekom Hauptseite poppt auf. Das Erste, was da steht, ist irgendwie, sehen Sie sich Bilder von nackten Frauen an, Sternchen, 99, Raute. Und ich war, glaube ich, ich war so 12, also so
Prä-Pubertär,
Sternchen, 99 Raute. Und dann so, irgendwie, wenn sie die nächste Seite aufrufen, kostet das irgendwie 1,99 Mark. Und das war dann immer auf der Telefonrechnung drauf. Und ich so, klar, Sternchen, 99 Raute. Und dann hat sich so wirklich so in einer Viertelstunde so ein wirklich dümmliches 80er-Jahre-Erotikbild aufgebaut. So eine, also wirklich so ratatat, ratatat, ratatat für 1,99 Mark.
Und war das dann befriedigend?
Ich hatte, glaube ich, mit 12 war das bei mir noch nicht so richtig. Es war auf jeden Fall, ich kann mich an ein seltsames Gefühl erinnern, was ich irgendwie in der Bauchmitte empfunden habe. Aber so ein Gefühl der Befriedigung der Sexuellen hat sich nicht eingestellt. Das war eher sowas, als würde ich was total Verbotenes machen. Gleichzeitig, und das wissen viele Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts, hatte ich ein sehr offenes Verhältnis zu meinen Eltern. Habe dann auch am Armutstisch darüber geredet, dass ich heute für 1,99 Mark mir so ein Nacktbild gekauft habe. Und das ist ganz, die fanden es halt lustig. Und das bestätigte ihre Annahme, die meine Eltern im Übrigen bis heute haben, dass das Internet irgendwie so ein Ort des Bösen, des Schlechten und des Verbrechens ist. Irgendwie. Also ich glaube, meine Mutter denkt heute noch, wenn sie irgendwie Online-Banking macht, dass direkt danach das gesamte Geld weg ist vom Konto.
Weil der Thilo immer, ne?
Ja, der Thilo hat ja vor 20 Jahren, hat er sich ja so eine Erotikbild runtergeladen. Wir haben diesen Virus immer noch. Ja, aber ich glaube, uns verkorkst unsere Sexualität eigentlich wirklich, dieses so Darstellung von Sexualität im Internet.
Voll, auf jeden Fall.
Geil, ihr seid beide wirklich meine Meister der Gesprächsführung.
Ja, aber du wusstest auch, worauf du dich einlässt.
Ja, ich war, genau. Aber es geht.
Ich hab dich gewarnt.
Es geht. Ich finde, ihr seid beide okay. Ich mache jetzt schon mal den kontrollierenden Blick auf die Uhr. Auch das ist, was ich gelernt habe, eine Regel, dass man während eines Podcasts nicht auf die Uhr gucken soll und schon gar nicht den Lesern sagen soll, wie lange man miteinander gesprochen hat. Also, dass wir schon 26 Minuten 50 Sekunden miteinander geredet haben. Weil das irgendwie sowas, irgendwas löst es bei Lesern aus, bei Hörern. Willst du rauchen?
Ich würde sehr gerne rauchen.
Rauch doch am Fenster, oder? Darf man das?
Ich habe kein Feuerzeug.
Das ist mein Zimmer, nee. Sorry, aber ich rauche nicht.
Okay, wir lernen Drehtag 3 mit Jakob. Jakob ist ein Spießer.
Ja, wenn die Fenster richtig aufgehen würden, das tun sie leider nicht.
Ja, nee, ich rauche später. Ich habe eh kein Feuerzeug.
Wir haben gar nicht über deine Hobbys gesprochen.
Ja, noch gar nicht. Nicht mal. Ja.
Kein bisschen. Wir haben nur so ein bisschen darüber geredet, was du so, dass du aus Erfurt kommst.
Ja.
Damit, das war lustigerweise, als mein Geschäftspartner Kaspar meinte, wir probieren für den Dreh, ich war in der Ukraine vor 3 Wochen, haben da übrigens nicht geschafft, in 14 Tagen einen Podcast aufzuzeichnen, was ich ziemlich beeindruckend fand. Und dann meldete sich Kaspar irgendwie bei mir und meinte so, ja, irgendwie, wir probieren einen neuen Kameramann aus, ein Kollege von Leo, der kommt auch von der Uni, wir kriegen also die gleichen Bilder wie bei Martin und Terhorst. Und er meinte, aber mach dir keine Sorgen, der ist nett. Und der kommt aus dem Osten. sind wir wieder wer? Wir behalten das Verhältnis zwischen Osten und Westen. Ich glaube, in unserer Firma wird dieses Osten-Westen-Ding extrem zelebriert.
Ja, total. Also nachdem wir telefoniert hatten, also Jakob und ich, ist es mir auch gekommen. Ah, so, ja, Jakob kommt ja aus dem Osten. Ah, okay, das wird wichtig sein.
Kann man mal droppen, ne?
Also Jakob kommt aus Erfurt. Wie ist ein Aufwachsen in Erfurt?
Ach, eigentlich
ist das schön. Eigentlich, oder?
Ja, also das denken, glaube ich, viele Leute ja. So aus der Uni, die nicht aus Ostdeutschland kommen, die denken, ja. Oh, man kommt so aus so einem Block.
Dabei aber bist Erfurt, du ja wirklich 2 Jahre nach der Wende geboren. Also du hast ja. Wirklich, also deine Eltern sind halt noch Ossis.
Ja.
Und die, also das ist ja mal das Lustige, dass immer sehr viele Menschen, besonders Wessis, denken, das Ost-West-Ding müsste doch langsam gegessen sein. Aber solange deine Eltern noch leben,
da sind, ja, ja.
Ist der Osten auch noch da, weil das so weitertransportiert wird. Ich meine, die Wessis müssen sich nur mal daran erinnern, wie lange ihre Großeltern über das Dritte Reich und wie toll das damals war, gesprochen haben. Das ist so.
Wie toll das da war.
Diese unaufgeklärten Wessis.
Das ist nur im Westen passiert.
Ja, das ist nur im Westen passiert. Im Westen haben die ganzen Nazis gelebt, das habe ich noch in der Schule gelernt.
Ich blink mich mal aus.
Ja, okay. Warte mal, es sind jetzt zu viele Themen. Wir wollten eigentlich über deine Hobbys, nicht wie du aufwächst in Erfurt sprechen. Was sind eigentlich deine Hobbys? Also für mich siehst du ja aus, um dich mal kurz zu beschreiben. So, du hast ein recht markantes Gesicht. So lange surferblonde Haare, trägst auch so einen Skaterpullover, hast Skaterschuhe an, trägst auch so eine Skater-Korthose. Ich würde sagen, Skaten ist eins deiner Hobbys.
Das ist richtig, richtig.
Weil erkannt. Du tatsächlich diesen, also wenn wir Sommerdrehs hätten, hätte ich wahrscheinlich einige Narben auf deinen Knien noch gesehen.
Ja, die sind mittlerweile ein bisschen zurückgegangen, aber ja.
Du bist ein Skater.
Ich bin ein Skater, ja.
Süß.
Ja.
Wann war das erste Mädchen in dich verliebt?
Boah, keine Ahnung.
Wie lange bist du denn schon Skater?
Wie lange ich schon
Skater? Ja, also 14, 13, 12 oder bist du erst
13 habe ich, glaube ich, angefangen, so etwa, ja.
Und kannst du richtig gut skaten?
Schon, also ich bin sehr zufrieden mit dem Skaten, also.
Kannst du ein Ollie?
Ja.
Kannst du einen Kickflip?
Also, ja.
Okay.
Also ich kann so weit skaten, dass ich schön im Park rumfahren kann und einfach entspannen kann und ein paar Tricks machen kann. Und das ist ziemlich viel wert, auf jeden Fall.
Schauen dir Leute zu, also sind so Leute dann so krass.
Bist du jemand, der so oben ohne skatet, mit so seinem weißen T-Shirt in so einem Hosenbund drin?
Nee, aber da hast du mich falsch gelesen. Nee, das auf jeden Fall nicht. Aber... Nee, ich glaube, es ist ganz gut, wenn man beim Skaten auf so ein Level kommt, dass man einfach Spaß haben kann und nicht nur irgendwie Tricks versucht, sondern auch, also gerade wenn man halt älter wird, weil, also klar hat man das immer lange gemacht und man macht es natürlich auch immer noch, aber es ist auch geil, einfach mal am Feierabend eine Runde noch zu fahren und nicht viel nachzudenken.
Ich bin lustigerweise mit 34, also was dir noch bevorsteht, auf das Longboard umgestiegen, weil ich einfach krasse Rückenschmerzen vom Skaten bekommen habe. Ich bin auch geskatet. Ah, ja. Aber ich kann keinen Kickflip. Ich kann bequem fahren. Also ich habe Freude am Fahren. Ja. So, das ist der Start. Auf dem Level bin ich.
Ja.
So, ich fühle mich sicher auf dem Skateboard, kann eine Bordsteinkante hochspringen und das reicht mir.
Also
so, das
Olli geht.
Olli geht, genau. Und ich hätte gerne so, also doch, ich konnte noch so ein, ich habe vergessen, wie der hieß, so ein Lieblingsskater, der
Tony Hawk?
Nee. Ben Margera. Der so ganz tolle, also der die Tricks
Rodney auf seinem Mullen?
Ja.
Alter.
Ja, Rodney, das ist der nur so hüpft und so auf der Stelle steht und irgendwie das dann
ja,
so.
Ja, der konnte auch noch mehr. Ja, der
Flatland
hat
Tricks heißt
ja, genau.
Ja.
Also ja, der hat ja letztendlich hat er ja Skateboarding.
Haben wir beide dasselbe Skate-Vorbild? Stell mir das gerade fest.
Nee, ich habe nur erkannt, ich wusste schon, worauf du hinaus willst.
Okay.
Ja, also der hat halt alle Tricks erfunden. Der hat halt Ollie, Kickflip, der hat alles quasi geschaffen, was man heute so macht.
Und ich kann mich erinnern, dass wir damals irgendwie, so habe ich mir VHS-Kassetten besorgt, um mir die Tricks von Rodney Mullen anzugucken, um die nachzumachen. Und denn die schönsten fand ich wirklich immer dieses, den Fuß auf der einen Seite so am Grip und den anderen auf den Rollen. Und dann so ein bisschen dieses Hüpfen. Und dann so ein Flip.
Wie ist das auf Pogo oder Casper oder sowas?
Ja. Irgendwie so. Und diese Tricks wollte ich können. Und das so, und dann, die habe ich tatsächlich auch so ein bisschen geübt. So diese einfach auf der Stelle stehen und Tricks im Stehen machen, nicht dabei zu bewegen.
Und wie macht man das dann? Da schaut man sich erst die Kassette an, geht dann runter oder macht man das dann im Wohnzimmer?
Man macht das, geht dann runter auf den Hof und ich hatte so ein geiles Turtle-Skateboard, also so ein richtiges 92er, also überhaupt kein Skateboard, mit
das
dem man
das war doch im Osten noch, oder?
Nee, 92 war
schon. Ach so, 92.
Aber Popkultur hat relativ schnell gewirkt bei mir. Also, nee, warte mal, es war so 95, 96.
Ah, okay.
Und so halt so Gymnasium oder Schule, irgendwie so, ich war 14, 15. Und dann wollte man das können. Und ich habe dann auch gleich die ganze Popkultur inhaliert. Also ich war dann, wir waren dann Graffiti machen in Berlin. Ich habe, ich habe ich noch nie erzählt im Podcast. Ich habe so die gesamte U-Bahn-Linie 5. Ich war so der Kratzstein-Profi. du weißt, was das bedeutet?
Naja, die Kratze an den Steinen.
Genau, das oder? Ist mit so speziellen Kratzsteinen, die man kaufen kann im Baumarkt mit so zwei Kratzstärken. Und das war damals in Berlin in Mitte der 90er.
Ich wusste nie, wie das gemacht wird.
Mit einem Kratzstein aus dem Baumarkt.
Die haben sich einfach so Steine von der Straße
geholt. Nee, das gibt so eine graue und eine weiße Fläche. Wie so ein Radiergummi sah der aus. Und auch so relativ groß. Und damit konntest du halt so richtige Pieces in Scheiben machen. Und dann bin ich immer so, gab es so bestimmte Stationen in Berlin, so Nikolassee, Wannsee, wo du so in der S-Bahn so 7 Minuten hast du Zeit. Hm. Dann bist du so oft S-Bahn gefahren, bis du alleine in diesem S-Bahn-Waggon warst und dann hast du dein Bild gemacht. Oder eben U5 war irgendwie Biesdorf Süd, Wuhletal. Dazwischen hattest du so richtig viel Zeit oder Tierpark Biesdorf Süd. Und ich fand es war, ich habe mich so, und dann der Film Kids, der irgendwann, ich glaube 97 oder 98 rauskam, der dazu führte, dass ich noch mehr Skater sein wollte und noch mehr Graffiti machen wollte und zum ersten Mal in meinem Leben noch als Jungfrau, glaube ich, einen AIDS-Test gemacht habe, weil ich solche Angst vor AIDS bekommen habe durch den Film Kids. das war schon irgendwie so cool. Also ich habe mich da sehr wohl in dieser Subkultur gefühlt.
Aber hattest du so richtig eine Crew, mit der du das zusammen gemacht hast?
Ah, cool. Die hieß CHR und es gab eine Crew früher, die hieß CHK in Berlin. Und das kann man jetzt ja erzählen. Früher hätte man dafür eins auf die Fresse bekommen. Und wir haben dann bei den CHKs in der U-Bahn immer oben den Rand zugemacht und dann wurde es zum CHR. Also konnten wir sehr einfach sehr viele CHR
für die weiter
Tags erzeugen. Und CHR stand im Übrigen für das wunderbare Chemo-Rockers. Chemo-Rockers. Na, so von 15 bis 18 haben wir das gemacht.
So, da fängt man an, Chemos zu nehmen.
Nee, Berlin, keiner von uns hat Chemos genommen, aber wir wussten halt, das ist total cool, irgendwas mit Chemos. Also wir hatten einen in der Klasse, der schon relativ früh angefangen hat, chemische Drogen zu nehmen. Ich habe bis heute, bis auf das LSD, was ich für ein Cover genommen habe und das LSD, was ich heimlich privat nehme, aber niemandem erzähle, dass ich das tue, habe ich keine chemikalischen Drogen genommen. Das stimmt nicht. 1997 habe ich einmal auf der Love Parade Ecstasy genommen und mich instantan sofort übergeben und seitdem nie wieder Ecstasy genommen. Oder auch kein MDMA. Also ich habe auch, wie gesagt, nie gekokst, keine Drogen, bisschen gekifft mal. Das war's. Also ich habe halt als Skater da. Ja, aber so zum Skaten war natürlich kiffen, so Eimern und Bong rauchen und so. Das war halt so das, was man gemacht hat. Aber das war dann irgendwann öde einfach auch alles. Also auch diese ganze Subkultur hat mich irgendwann angekotzt, weil das war am Anfang sehr friedlich und wurde dann immer wettbewerbiger. Umso größer das wurde, umso bekannter, also auch das Graffiti in Berlin. Das war dann irgendwann, wurde es gefährlich. Dann irgendwie wurden Leute abgestochen von BC, also Berlin Crime aus und HB aus Mahlsdorf, die sich dann, die wirklich gut waren. Und es wurde mir zu gefährlich alles. Und dann fing es halt auch so an, dass so Freunde, enge Freunde aus meiner Crew, die nachts malen waren, halt hops genommen wurden und in den Knast kamen für eine Nacht. Und die Polizei in die Wohnung kam und die Eltern irgendwie, die Eltern aus dem Bett geklingelt wurden. Und das wollte ich tatsächlich nicht. So, es hat jetzt gerade geklopft.
Bei den Eltern irgendwie die Wände angemalt haben.
Ja, wollen wir einfach Pause machen und nach dem Essen weitermachen? Oder wollen wir das ganze Geraffel mitschleppen und...
Wir können es auch mitschleppen.
Nee, wir machen Pause und machen danach
Pause
weiter.
Pause machen.
Ja. Gut, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, Pause.
Pause startet jetzt.
So, wir haben uns entschieden, wir gehen nicht essen, weil wir irgendwie heute schon gegessen haben. Und Leo ist jetzt eine rauchen. Und Jakob und ich reden einfach weiter, weil wir festgestellt haben, dass wir spannende Podcast-Skateboard-Themen... auch ohne den laufenden Podcast besprochen haben. So, warte mal, ich mache hier nochmal mein Mikro richtig. So ist besser.
Ist es nicht langweilig für alle deine Hörer, über so Skateboarding zu reden?
Ich glaube nicht.
Nicht?
Nö.
Ich dachte, die wollen die irgendwie...
Nee, ich glaube ja, dass Podcasts grundsätzlich sowas sind wie ein Hintergrundgeräusch. Also so, manchmal mache ich Podcasts, wirklich, da ist es wirklich für die meisten Menschen, das ist ein Hintergrundgeräusch.
So ein bisschen wie die Mädels in den Zimmern, ne? Ist auch so ein Hintergrundgeräusch.
Wir sind im Prinzip Sexcamps für die Ohren, ohne Sex.
Sex für die Ohren, ohne Sex.
Also Leute, ich glaube, die meisten Leute lassen Podcasts so bei Hausarbeiten oder irgendwie so, irgendwie machen Gartenarbeit oder irgendwie, sie machen was und hören nebenbei einen Podcast. Also ich glaube nicht, dass du dich aktiv hinsetzt, im Schneidersitz, dir eine schöne, gute Tasse Kaffee brühst und dann höre höre mir mal jetzt das dumme Gequatsche von Thilo und seinen Leuten an. So.
Ja, ich weiß nicht. Ich höre nicht so viele Podcasts, aber wenn ich welche höre, dann sind das meistens so Fachpodcasts. Und dann höre ich das so nebenbei und check, aber irgendwann höre ich einfach nicht mehr zu und spiele dann zurück und denke so, shit, nee, ich will den eigentlich hören, um ihn wirklich zu hören. Und
das glaube ich, das sind so wie die Leute, die, so was du gerade gesagt hast, wie die Leute, die sagen so, ja, also ich lese nicht viel, aber Fachbücher. Fachbücher lese ich sehr gerne.
Nee, ich weiß nicht, wie man sonst so
Ich höre kaum Podcasts. Also, ja? Also ich höre Podcasts nur ganz genau als Vorbereitung auf ein Thema. Dann höre ich Podcasts. Aber ich habe nicht den Nerv, mich so bei neben der Hausarbeit, ich mache auch relativ wenig Hausarbeiten, muss ich sagen, Podcasts zu hören. Es gibt keinen Moment. Also ich habe früher beim Schwimmen hatte ich so eine wasserfesten Kopfhörer und da habe ich Podcasts gehört.
Ah, das ist doch geil, oder?
Ja, das hat auch richtig gut funktioniert, weil läuft schon, ist ein Podcast von so vier Prenzlauer Berger Freunden, die so ganz viel unbedarft unwichtiges Zeug erzählen, aber das hat perfekt zum Schwimmen gepasst. Aber irgendwann wurde ich so sehr selbst wettbewerbig mit mir beim Schwimmen, dass ich
Alles Ablenkung.
Ich muss ja die Züge zählen und die Atmung und ich muss dann in so einen Zustand kommen. Deswegen habe ich irgendwann aufgehört, Podcasts zu hören beim Schwimmen und habe jetzt nur noch Ohrstöpsel drin, die verhindern, dass ich kotzen muss, wenn ich kraule. Mir wird extrem übel, wenn ich kraule, weil ich dann so Wasser ins Ohr, dann wickst du den Kopf so. Ja. Und ich habe so ein ehrgeiziges Ziel, dass ich irgendwie irgendwann mal 10 Kilometer am Stück kraulen kann. Und bin jetzt bei 2,8 Kilometern am Stück kraulen.
Krank. Alter, und Respekt.
Das kommt, wenn du, umso näher du der 40 kommst, das wird auch bei dir passieren, umso größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass du anfängst, so obsessiv Sport zu betreiben, um dir selbst zu beweisen, dass du noch nicht stirbst.
Ich bin viel zu lazy für sowas.
Ich war genauso lazy, wie jeder normale Mensch unter 30, habe ich einfach keinen Sport gemacht, weil ich mich für unzerstörbar hielt. Und umso
älter kommt ja mit
Bier.
Mit Bier.
Und ich habe dann irgendwann festgestellt, dass ich, man ist nicht unzerstörbar. Und dann fängst du halt an, dir mit per Sport zu beweisen, dass du eben doch noch was leisten kannst. Und ich war lustigerweise noch nie so sportlich, wie ich es jetzt bin. Das ist ein bisschen angeben, ne? Angeben im Podcast.
Gibt's ja nicht so gerne an, ne?
Nee.
Darf ich mal angeben? Darf ich mal angeben?
Nee, eigentlich will ich nicht an. Also ich finde angeben recht unangenehm. Also manchmal gibt man automatisch an, ohne dass man es merkt. Aber wir sind alle, also ich finde keinen von uns im Team, finde ich irgendwie so angebermäßig. Also von Redakteuren, Kameraleuten, dabei arbeiten wir in einer Branche, wo eigentlich relativ viel geprahlt wird.
Ja, eigentlich muss man ja, ne? Sogar. Kommen wir manchmal so vor.
Das ist vielleicht der große Unterschied zur Werbung. Da wird nur geprahlt. Viel geprahlt.
Man muss schon irgendwie, ja, also ich glaube, ich bin jetzt nicht so, aber ich glaube, man kommt schneller vorwärts, wenn man einfach erzählt und, ja, und prahlt und
aber angibt. Wer will denn das hören? Also ich stelle mir dann immer so vor, ich gehe so.
Ja, keine Ahnung.
Hört ihr den Lüfter?
Ich weiß nicht, hört man den Lüfter eigentlich im Ton? Hört man auch gut im Ton, den Lüfter.
Ja, ist angenehm, ne? Immer so ein Rauschen auf den Ohren. Ne?
Hintergrundrauschen, das Hintergrundrauschen-Podcast ist das Hintergrundrauschen. Machen wir einfach mal aus, weil es ist auch nicht wärmer geworden hier in dem Zimmer. Ah, super Idee.
Gibt es eigentlich Podcasts, wo so Musik Hintergrund
läuft? Ich glaube, das nennt man Radio.
Hast du jemals überlegt, fürs Radio zu arbeiten?
Ich habe schon fürs Radio gearbeitet. Ah. Ich habe mit großer Freude fürs Radio gearbeitet. Und
was
zwar,
hast du
immer? Für Fritz. Hatte ich mit der tollen und sehr geschätzten Kollegin Caro Corneli, sie hatte den Blue Moon, diese tolle Sendung, die ich auch als Jugendlicher in Berlin gehört habe. Das ist so eine Talk-Sendung eigentlich oder so ein Anruferformat. Du kannst anrufen und dann gibt es so bestimmte Themen. Und Caro und ich haben dann so, ich glaube, anderthalb Jahre lang, einmal im Monat war ich bei ihr, war ich so Co-Host und wir haben so über Sexquatsch und die Leute konnten anrufen und konnten so Sexfragen stellen. Und das hat super Spaß gemacht. Und das war dann erst.
Du hast dann so Sexfragen beantwortet.
Genau. Und es war so erst.
Dein Fachgebiet irgendwie.
Das war früher nicht mein. Also, ich war früher, konnte man mir den unangenehmen Begriff Sexperte geben. Wenn man das möchte.
Ey, du Angeber.
Aber ich habe dann irgendwann mit sehr viel Mühe und sehr viel Ausdauer habe ich versucht, dieses Sexperten-Ding loszuwerden, weil ich einfach überhaupt keinen Bock mehr hatte, weil irgendwann ist das Ding auch auserzählt.
Wie kannst du kurz die Geschichte erzählen? Wie wurdest du Sexperte?
Also, weil die kürzeste Version ist, also wie ich auch schon angedeutet habe, ich habe sehr offen mit meinen Eltern über Sexualität gesprochen. Mein Vater als Kulturwissenschaftler hat sich mit Sexualität sehr intensiv auseinandergesetzt. Es war oft Gesprächsthema am Armutstisch. Das wiederum führte dazu, dass ich eine sehr offene, unemotionale Art habe, um über die diversesten Sexthemen reden zu können. Großer Sprung. Nach meinem Volontariat für ein Videospielmagazin hatte ich keinen Bock, Videospielredakteur zu werden und dachte mir, okay, dann schreibe ich doch mal so über Sexthemen. Habe dann für den Deutsche Presseagentur Jugenddienst Aufklärungstexte unter anderem geschrieben, was wiederum dazu führte, dass eine Autorin, die las in irgendeiner, irgendwie, keine Ahnung, irgendwie Luzerner Tagblatt, irgendwie meine erste Menstruation, wie ich damit umgehen soll. Die schrieb mich dann an, ob wir nicht ein Sexaufklärungsbuch schreiben wollen. Und dann haben wir ein Aufklärungsbuch geschrieben, das heißt Wir Intim, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Es ist im Übrigen, deine Eltern werden es kennen, eine Anspielung auf ein DDR-Aufklärungsbuch, das Mann und Frau Intim heißt. Und ich habe einfach daraus gemacht, Wir Intim. Und ab dem Zeitpunkt war ich eigentlich Sexperte. Hatte dann auch auf ZDF Neo eine Sexshow.
Wie wird man?
Hab da für ProSieben so eine unter fremden Decken, so eine Sexsendung gemacht, wo ich so um die Welt gereist bin, in der ich mein sexistisches Buch in 80 Frauen um die Welt nochmal zu so einer Fernsehshow gemacht habe, ohne Sexismus dann. Eigentlich ziemlich cool, es hat sogar sehr viel Spaß gemacht, die Sendung zu machen. Und da fing es dann schon an, so das war dann so 4, 5 Jahre später, da habe ich dann gemerkt, okay, ist genug. Ich will darüber nicht mehr, ich habe keine Freude mehr, darüber zu berichten. Und habe aber parallel immer ganz normalen, trockenen Journalismus betrieben und der fällt halt nicht auf. Das ist sowieso, wenn du irgendwie eine Ich-Geschichte aus dem Swingerclub schreibst, reden die Leute eher darüber, als über, es gab einen Bombenattentat in Casablanca. Das habe ich dann für die Weiß mal aufgeschrieben, wie ich dann da hingegangen bin und die Leute gesucht haben, die das überlebt haben. Das hat keinen Schwein interessiert, aber eben die Swingerclub-Geschichte.
Aber wird das auch richtig gepusht und weiterverbreitet? Bei der Weiß eigentlich schon, ne?
Ja. Und ich fand halt diesen anderen, und dann war, das Lustige ist aber, nichts, was ich getan habe, irgendwie würde ich sagen, war scheiße oder unnötig, weil diese, weißt du, dieses Bedürfnis, ich will auch normalen Journalismus pushen, der ist ja dann, zeigt sich ja dann bei Uncovered. So, welchen Weg muss man gehen, um trockene Themen irgendwie für ein breites und großes Publikum zu machen, ohne dass es irgendwie so allgemein ist, dass man trotzdem eine spezielle Sprache spricht, dass man trotzdem irgendwie eine ganz spezielle Art des Erzählens hat und nicht irgendwie so allgemeingültig wie möglich über ein Thema spricht. Und ja, im Prinzip alles, also selbst die Sexphase in meinem Leben hat irgendwie Einfluss und Uncovered.
Jetzt die
Sexcams in Budapest.
Und dann kam Sexcams
in Budapest. Es gab tatsächlich eine Diskussion dazu, dass ich das Thema nicht machen wollte, weil, also als wir das dann diskutiert haben bei uns in der Redaktion, da meinte ich so, ich weiß nicht, ob ich das machen möchte. Das Thema ist irgendwie spannend, aber es hat irgendwie so viel Kraft und Zeit gedauert, diesen Sexruf loszuwerden. Und wenn wir dann wieder so ein Sexthema machen, irgendwie hoffentlich reißt es nicht irgendwelche alten Wunden bei mir auf. Aber irgendwie habe ich heute gemerkt, nee. Also ich glaube, ich habe eine sexuelle Frage der Frau gestellt, die aber auch echt interessant war.
Heute?
Ja. Also generell in den Interviews habe ich, glaube ich, kaum so Sexfragen gestellt. Aber heute wollte ich, das fand ich so spannend, weil wir hatten eben das Interview mit einer Cam-Frau, die das macht, so eine mehr als normale Person, so die in keinster Weise, würdest du denken, irgendeinen Bezug zur Pornografie oder Porno-Business hatte. Und die sagte ja eben, dass sie so relativ verklemmt war. Und da wollte ich eben von ihr wissen, ob wie das ihre Sexualität verändert hat, dass sie dort arbeitet. Und sie bestätigte, dass sie es hat. Also bei ihr war es immer ein bisschen alles zu positiv, fand ich. Aber man hat so in den Zwischentönen auch rausgehört, es gibt auch sehr viel Negatives.
Ja.
Aber das kann man sich dann im Fernsehen angucken oder im Internet.
Genau.
Für 1,99 wird über die Telekom-Rechnung abgerufen.
Teletext. Zack.
Wo war ich? Vor der Pause, die keine Pause war, weil wir uns das Essen herbringen lassen und nicht essen gehen. Wir waren eigentlich bei den Skaten stehen geblieben, ne? Haben wir aber eigentlich abgearbeitet.
Haben wir in der Pause weitergehen. Ja.
Was hast du eigentlich für Hobbys, Leo?
Was habe ich für Hobbys?
Das ist so ein Scheißwort irgendwie.
Ich liebe das. Das ist die beknackteste Frage, die es gibt.
Ich bastel sehr gern. Also ich arbeite sehr gern mit Metall.
Mit Metall?
Genau.
Bohrenfräsen. Also flexen. Wenn man dir eine Freude machen will, schenkt man dir so Stahl und einen Bohrer und dann kannst du Löcher reinmachen.
Am besten noch eine kleine Werkstatt und dann bin ich glücklich.
Was macht man denn aus Metall?
So Kamera-Rigging-Geschichten, dann ich baue mir gerade so ein Reflektorsystem, alles ziemlich nerdy.
Aber voll schön.
Aber genau. Ansonsten, ich sortiere auch sehr gerne Sachen. Ich habe jetzt gerade aus dem Haus von meinem Opa ganz viel Werkzeuge, Nähutensilien und so rausgeholt. Und wenn ich jetzt nach Hause komme, wir 5 Tage in Quarantäne müssen, warten auf mich so 5 Umzugskartons, die sortiert werden müssen.
Nach Größe? Und,
ja, nach Verwendbarkeit, nach Größe.
Deswegen spielst du so gerne Siedler von Catan.
Siedler von Catan, dieses Brettspiel,
ja.
Wir hatten ja vorhin
über Brettspiele gesprochen.
Das ist so ein richtiges Kack-Brettspiel, weil man ganz am Anfang direkt, also es ist wie das echte Leben, ne? Wo man hingesetzt wird am Anfang, das entscheidet dann über,
ich zeige darüber, meine ob Hand man gewinnt oder nicht. Langsam auf Leo, der jetzt sofort reagiert wird auf, das ist ein richtiges Kack-Spiel. Lieber Leo, ist Siedler von Catan ein richtiges Kack-Spiel?
Naja, wenn man es nicht versteht, dann ist es echt blöd. Oh,
wenn du so doof bist, Jakob, dann bist du einfach ein bisschen doof, ne?
Nee, es ist super wichtig, dass man mit Leuten spielt, die ungefähr auf dem gleichen Level sind. Selbst wie es bei jedem Spiel irgendwie so ist.
Es gibt wenige Brettspiele und die sind richtig gut, wo verschieden starke Menschen miteinander spielen können. Aber Siedler von Katan würde ich auch sagen, ist wie Schach. Das sollte man auf Augenhöhe spielen. Also du solltest.
Okay. Ich hab's verstanden, Leute. Ja.
Aber ich habe auch meine Schwierigkeiten mit Siedler von Katan, weil ich kenne aber auch nur diese Ursprungsversion.
Ja, und da ist zu viel Glück involviert.
Ja.
Ich hatte in auch den Erweiterungen ist auf jeden Fall irgendwie ist spannender, weil man ein paar mehr Strategien spielen kann. Aber ich komme auch gerade so an mein Sättigungsgefühl von Siedler von Catan.
Das sind jetzt nach wie vielen Jahren und wie vielen Stunden Siedler von Catan auf dem iPad?
Ich bin jetzt 30.
Und ich glaube, Siedler von Catan ist auch 30 Jahre alt. Aber ich habe dich schon sehr oft auf deinem iPad Siedler von Catan spielen sehen, tatsächlich.
Ja, ich habe angefangen, nur noch online Siedler von Catan zu spielen, weil man da so sortiert wird nach, wie gut sind die anderen Spieler.
Wie gut bist du?
Ich bin so oberes Mittelfeld.
Habe ich keine Vorstellung, was das bedeutet.
Also, ich weiß auch nicht, wie man das misst.
Also bei 1000, also es gibt ja beim Schach gibt es ja diese Einordnung, ich habe vergessen, wie die heißt. Eli oder Leli, Lulu?
Ja, bei Eli oder Eli? Ja, Eli.
Ich heißt red auch. Mal irgendwas, ich gucke mal neben beim Internet heimlich nach, wie diese Schacheinordnung heißt.
Ja, so eine Einordnung gibt es da auch bei Siedler von Catan und da bin ich bei 1124 und ich glaube so Top-Spieler, die es wirklich irgendwie so halbberuflich machen oder während ihrem Beruf, sind so bei 1000.
Kann man
hauptberuflich Elo-Zahl.
Ja, genau.
Ist Elo. Du bei Siedler auch?
Ja. 1124.
Gibt es hauptberufliche Siedler von Catan-Spieler?
Nee, ich glaube, es gibt Leute, die einen Beruf haben, wo sie
viel Zeit haben.
Genau.
So wie da unten der Kollege. An der Rezeption.
Stimmt, der Kollege unten an der, aber die pokert, also er pokert die an fünf Tischen, ne?
Aber genau, an fünf Tischen und dann auf dem Handy noch so ein Strategiespiel, wo man so Häuschen baut und mit anderen Online-Playern irgendwie so kleine Kriege
spielt. Ich glaube, es gibt kaum einen langweiligeren Beruf als Hotelportier während der Corona-Pandemie zu sein. Und dann hast du so, was ich glaube, als wir hier unsere Zimmer in diesem sehr lustigen Hotel gebucht haben, war das so, die Reaktion von ihm wahrscheinlich, oh. So drei Gäste. So, so nicht so 20 hier? Gäste, wo man dann ein bisschen was zu tun hat, sondern drei. Und irgendwie so, ich glaube, unser Wunsch ist hauptsächlich, wir trinken ja, ich habe das Gefühl, ich trinke hier sehr viel Kaffee. Mhm. Von morgens bis abends trinke ich eigentlich, wenn wir hier sind, Kaffee.
Und E-Zigarette.
Und E-Zigarette, ja.
Ja. Ja, der kifft da unten relativ viel.
Kifft?
Ja.
Nee, das habe ich noch nicht mitgekriegt. Ich habe es nur heute Nacht hier gerochen. Also keine Kiffe, aber Zigaretten. Der kifft da einfach.
Ja.
Ich rufe gleich.
Der war auch direkt gestern, als wir den Stromausfall hier hatten.
Ey, wann war denn das? Weil ich habe da schon geschlafen. Ihr seid dann aber noch raus, oder wie? Also wir hatten nicht für die Hörer und Hörerinnen dieses Podcast. Wir hatten gestern Nacht hier in diesem Hotel einen Stromausfall.
Das ist so richtig klischee-mäßig, ne? Da hat einmal Bukarest einen Stromausfall, dann ist hier so ein Reporter-Team da und erzählt das auch
noch. Und dann seid ihr noch, wann war denn das?
Wann war denn das? Keine gestern Ahnung, das Backup war gerade fertig.
Um 11 oder 12 oder so.
Da seid ihr nochmal auf die Straße raus.
Ja, einfach nur hier unten vors Hotel.
Ja. Ja,
war dunkel.
Zu schauen, wie das aussieht.
Das ist ein bisschen lustig. Irgendwie so. Wie sieht das wohl aus, wenn man sich die Augen zuhält? Ja, 5 Tage Quarantäne müssen wir dann. Du sortierst Eisenteile und Werkzeug?
Genau, ich baue an meinen Reflektoren weiter.
Hast du dann bei dir zu Hause so eine kleine Werkbank auch?
Nee, leider nicht. Ich habe jetzt einen großen Keller und bin am überlegen, ob ich habe mir da schon Strom reingebaut, illegal.
Ja.
Und will mir da noch irgendwie einen Tisch reinstellen. Ansonsten mache ich das immer bei uns in der Küche.
Lustigerweise habe ich auch einen Nachbarn, der bei sich auch im Keller und ich unterschätze komplett offensichtlich die Möglichkeit, den Keller zu nutzen. Bei mir ist der Keller im Prinzip ein erweiterter Mülleimer. Also ich schmeiße eigentlich alles rein, bei dem ich zu faul bin, zu entscheiden, ob ich es wegschmeißen will. Und eigentlich ist alles, was im Keller liegt, Wegschmeißware, aber ich bin zu faul. Also dazu zählt dann zum Beispiel...
Aber bist du zu faul oder traust du dich
nicht? Nee, es ist so, man traut sich nicht, weil ich habe dann so, irgendwie, man hat sich, ich habe mir vor 8 Jahren irgendwie noch so, als man noch dachte, man möchte Dolby Surround haben beim Filme gucken, so ein Pioneer 7.1, nicht Soundsystem, sondern nur so ein Tuner gekauft. So, weil ich schon gerne Musik höre und eigentlich auch immer nur Stereo. Ich bin ein großer Stereo-Fan. Und so ein Tuner. So, der, den du dir vor 8 Jahren gekauft hast. Ich könnte jetzt, wenn ich will, mich in dieses, in diese, an diese erste Weltkriegsfront namens Kleinanzeigen wagen und den dort verkaufen und hunderte Gespräche führen. Ich habe einmal was verkauft. Zweimal. Und zweimal wurde mir nie Geld geboten, sondern immer, ich habe eine Kiste Parfüm einmal. Als ich was verkaufen würde, ich habe hier Parfüm, möchtest du das Parfüm anstelle von 50 Euro? Ich so, nee. Und das zweite Mal wurde irgendwie so, ich wollte, ich glaube, was habe ich da für irgendein Videospiel, wollte ich verkaufen, mal gucken, wie es so ist. Oh nee, ich habe viel öfter was, mir fällt gerade auf, ich habe viel öfter was verkauft. Die Anfänge von Partizip 2, das kann ich jetzt mal hier heimlich erzählen. Das hört ja keiner aus der Videospielbranche. Also man hat vielleicht schon mal mitbekommen, ich war mal, habe viele und schreibe bis heute viel über Videospiele, weil ich gerne, weil ich Videospiele mag. Und
dein Pulli, ne?
Mein Pulli, genau. Und man kriegt als Videospielschreibender eigentlich alle Spiele zugeschickt. Jetzt nicht mehr, jetzt kriegst du nur noch so Codes, die den runterlädst, um das Spiel zu spielen. Und die ersten grausamen Jahre meiner Firma wurden finanziert aus dem illegalen Verkauf dieser Videospiele, die ich zugeschickt bekommen habe. Also ich habe dann irgendwie so, keine Ahnung, irgendein Xbox-Spiel bekommen und das dann eben für 40 Euro verkauft bei eBay Kleinanzeigen. Und davon habe ich irgendwie 10 im Monat bekommen von solchen Spielen, hatte ich halt 400 Euro. Damit konnte ich schon mal die Miete zahlen.
Das ist doch super.
So, es ist natürlich total verboten, solche Pressemuster zu verkaufen.
Aber was passiert da jetzt, wenn da der nächste Anwalt zuhört?
Wie viele Anwälte hören hier wohl zu?
Schon mal der eine.
Können wir fragen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schreibt bitte mir auf Instagram, wenn ihr Anwalt seid. Wir sind daran interessiert, wie viele Anwälte hören hier zu? Und zweite Frage ist, wie viele Videospielmedienbranchenmenschen hören diesen Podcast? Bitte schreibt mir, damit ich weiß, ob ich die Geschichte nicht hätte erzählen sollen. Und da gab es dann auch immer so Horrorgeschichten. Ihr werdet dieser Keller und da steht dann halt jetzt dieser Tuner, den man eigentlich wegschmeißen könnte oder für 50 Euro bei eBay Kleinanzeigen verkaufen könnte. Aber ich traue mich nicht, ihn wegzuschmeißen, weil es halt so ein Kasten, so ein technisches Gerät ist. Und dann steht er da. Genau, aber mein Nachbar hat einen Keller und in diesem Keller, der hat er sich auch so komplett Werkbank und so richtig auch Licht und sowieso, der bastelt und werkelt da unten und es wird regelmäßig bei uns im Keller eingebrochen und das ist ja meine Hoffnung dann immer, dass die einfach meinen Keller ausrauben. Da brauche ich das nicht machen. Und sie haben tatsächlich meinen Keller ausgeraubt, aber allerdings haben sie dabei alle Kisten, die stehen, ausgekippt, was dann recht unangenehm war, weil beim Aufräumen in diesem Keller habe ich vor kurzem so, sagen wir mal so, schwierige Fotos aus meiner Jugend gefunden. Schwierige Fotos aus meiner Jugend. So Fotos,
50 Pics, oder?
So, irgendwie so, keine Ahnung, irgendwie so mit der Freundin damals irgendwie am See nackig sich gegenseitig fotografiert und dann irgendwie so, ich weiß nicht, ob ich die in Keller lagern soll, die Fotos.
Aber gegenseitig?
Klar, nicht wurden irgendwie heimlich.
Wurden nicht mitgenommen.
Wurden nicht mitgenommen, lagen einfach auf dem Boden, sichtbar für alle Bewohner des Hauses. Und das Geile war, mein Nachbar hat mir erzählt, irgendwie es wurde eingebrochen und ich dann so, ja, okay. Und ich bin ein halbes Jahr später bin ich erst runter in den Keller gegangen. Und ein halbes Jahr lagen diese schwierigen Fotos wirklich im Flur von diesem Keller. Und ich dann so, ich räume die jetzt mal weg. Ja, aber was ich erzählen wollte, ist, dass diese Einbrüche ja eine sehr hilfreiche Methode sind, um seine Sachen loszuwerden. Aber der Nachbar, bei dem wurde nicht eingebrochen. Nie. Der meinte, bei mir wurde noch nie eingebrochen. Dabei hat der ja da unten offensichtlich so eine, aus seiner Zweizimmerwohnung sich eine Dreizimmerwohnung gemacht.
Krass. Und kann ich mal in Kontakt von ihm haben?
Kann ich dir sehr gerne geben. Der ist, ja.
Würde mich sehr interessieren, wie er das macht.
Ja. Also der hat es auch so, der hat sich dann auch so komplett diese, ich habe so, weißt du, so diese Tür in meinem Keller ist noch so Baujahr 1953, also so alte Bretter. Und du kannst die Tür lustigerweise auch einfach so hochheben und dann ist sie offen. Also ich habe dann so, und er hat wirklich so komplett sich das neu gemacht mit so einem Holzzaun und Gitter und richtig Tür und richtig professionell.
Sehr gut.
Ja.
Was hat er unten drin?
So Werkzeug, der repariert gerne an Autos rum. Das ist so seine kleine Mini-Auto-Werkstatt. Er hat ein Motorrad und ein Auto.
Ist das nicht total unpraktisch, in so einem Berliner Mietskeller eine Werkstatt zu haben für ein Auto?
Naja, solange der Keller nicht auf dem Dach ist, also in Hamburg zum Beispiel haben die ja alles auf dem Dachboden, glaube ich. Die
ja, das ist so super unpraktisch.
Ja, die haben ja keine Keller, sondern Dachböden.
Hm, ja.
Und in Berlin, das ist halt, du hast halt oft eine Treppe zum Hof vom Keller und da steht dann dein Auto, auf dem du werkelst und dann, also ich glaube nicht, dass der da so komplett den Motor ausbaut, per Hand runterträgt in den Keller, dann unten den Motor tunt und dann wieder hochträgt. Ich glaube, es sind eher so, ich feile mal an meiner Kerze. Das klingt irgendwie komisch. Ich sitze gerne im Keller. Ich sitze im Keller und feile an meiner Kerze. Okay, man hat zu lange so im Sex-Chat verbracht. Ja. Was machst du in deinen 5 Tagen Lockdown, wenn wir jetzt wiederkommen?
Vorbereiten. Drehs vorbereiten.
Heckler und Koch.
Heckler und Koch als nächstes. Ja. Was gibt's noch so Verbotenes?
Shell.
Ja, Shell. Ion.
Wasserfall, also all diese ganzen.
Ich glaube, die schlimmsten Firmen kennt man einfach gar nicht, ne?
Ja, hier Rheinmetall. So, lass mal schlimme Firmen aufzählen. Rheinmetall,
Heimstaden,
die Wohnungsfirma, Deutsche Wohnen. Ja, wir sind relativ viele Firmen, ab einer bestimmten Größe sind, glaube ich, einfach scheiße.
Ja, kannst das wirst ja nicht so groß.
Also ich meine, selbst so NGOs wie die UN oder die WHO oder Greenpeace haben ja irgendwie einen Skandal nach dem anderen, weil sie einfach zu groß sind und dann so viel Geld versackt in diesen Firmen. Also ich glaube, Größe macht dich zu einem schlechten Unternehmen.
Wollen wir bei euch werden, oder?
Wir wollen nicht wachsen, damit wir kein schlechtes Unternehmen werden. Man könnte natürlich mehr Inhalte produzieren, aber nur zum Preis schlechterer Qualität, meiner Meinung nach.
Ja.
Also um da mal wieder dieses wirklich eklige Beispiel Apple zu bemühen, die machen halt auch nicht hunderte von Produkten, sondern die machen wenige Produkte und die machen sie einfach sehr gut. Sind aber auch ein scheiß Unternehmen.
Sind trotzdem scheiße.
Sind sie so scheiße? Frage ich mich immer. Ich finde die gar nicht so scheiße.
Na, früher hatten die doch so einen guten Ruf mal, ne? Aber das hat sich irgendwie relativ schnell...
Diese Affäre mit den Leuten, die aus dem Fenster gesprungen sind.
Foxconn, die es gebaut haben. Ja, dafür kann ja Apple nichts. Das ist der Zulieferer. Das ist, glaube ich, genauso besser so wie hier Daimler ist ja so ein ganz großer Waffenproduzent.
Ja.
Und dann, wenn du so als Mercedes-Käufer könntest du auch sagen, so, dafür kann ja nur das Auto nichts. Das ist der Zulieferer.
Ja, so funktioniert's.
Ja. 5.30 Uhr müssen wir morgen aufstehen. Es ist jetzt, wir haben noch Essen bestellt, fällt mir gerade auf.
Salat, dreimal Salat.
Achso.
Auf diesem harten Drehtag, dreimal Salat.
Und ich habe gerade keine
gesunde Ernährung.
Wie spät ist es? Ich weiß gar nicht, ob es so gesund ist, nachts zum. Mir fällt gerade auf, das ist wirklich so wieder so ein richtiger Podcast, wie die alten Podcasts. Durch das Corona-Jahr musste ich mir dieses Jahr relativ viel Mühe geben bei der inhaltlichen Gestaltung des Podcasts und musste so mit Leuten reden, die wirklich was zu erzählen haben und nicht sowas wie wir drei hier gerade machen. Und das ist so krass. Ja, aber ich habe es auch echt ein bisschen vermisst, dieses so sich unterhalten und Leute hören uns dabei zu.
Es ist ein bisschen abstrakt für mich, dass Leute zuhören, weil ich das einfach nicht gewohnt bin und wir sitzen hier halt einfach in diesem Raum, der aussieht wie
so ein Sexcam-Raum. Schönes Licht anmachen können, uns ein bisschen gemütlich machen können.
Du hast auch zu lange in diesen Sexcam-Studios verbracht und tatsächlich gebe ich Leo recht, dieses Hotel, mein erster Eindruck war, als wir in dieses Hotel kamen, war, oh geil, ein Bordell.
Wir haben auch mit dem Monitor hier und den Betten.
Voll. Ich meine, das Licht ist eigentlich auch gerade so. Ne?
Ja, schön, schon so schön flach kalt.
Vorne, ja.
Ja. Wir haben auch alle so Themenzimmer. Mein Zimmer ist, glaube ich, so.
Ich habe dein Zimmer noch gar nicht gesehen.
Ich habe das große Zimmer.
Natürlich.
Und
die Suite oben.
Ich habe so eine Art, es ist auf jeden Fall so, also das ist ja das Format eines ganz normalen Hotelzimmers. Du kommst rein, links Klo, Betten, Fenster. Und ich habe so einen ganz großen Platz, wo nichts ist.
Platz. Also Casa,
und dann steht irgendwie so ganz weit hinten in der Ecke mein Bett. Da ist dann auch der Gang zum Klo und es ist sehr kalt und es riecht sehr stark nach Schimmel und ich glaube, das Thema meines Zimmers ist griechische Antike. Also es hat sowas so Griechisches und dein Zimmer ist...
Ich weiß nicht, was soll das sein hier? Das ist so...
So...
Flammentropfen.
Aber das ist, du hast so Kunstmalerei an der Wand. Also so.
Das ist Künstlerzimmer hier.
Das ist Künstlerzimmer.
Was ist das? Das ist sehr hochgegriffen. Ich weiß es gar nicht.
Hast du auch so eine Wand mit so Mustern an der Wand? Aber ich meine, das ist jetzt keine Tapete oder so. Das ist, glaube ich, wirklich per Hand gemacht.
Das ist Stucco Lustro. In Form von Tropfen.
Ich glaube, das ist Erotik.
Das ist
so, glaube ich, symbolisiert. Also du schläfst im Orgasmuszimmer, würde ich sagen.
Ja, diese Explosion,
da unten so Tröpfchen und du hast ja auch relativ so rote Blutflecken, was, glaube ich, nichts mit Orgasmus, sondern eher mit Mord zu tun hat auf dem Teppich. Wenn ich gerade gucke.
Ich glaube, das kam von der
Hand. Das ist unser Salat.
Oh ja.
Florin. Hello. We are recording. I'm shaking your hand. We are recording a podcast right now. You are live in the podcast.
Great. Hi guys.
You have to. Maybe you use this one.
What do you want to say? Hi guys.
So Florin,
I hope that you listen the story about the cam girls.
What would you say is how did you enjoy working with? Was everything fine with us? Because you asked me every day, is everything fine? And I said always, it is fine and it's great and I love it and enjoy working here. How is your impression?
Was good. The impression was very good. Like we worked like, especially that the schedule was on time.
Yeah.
Always. Yeah, so we didn't have any disappointment.
No, we didn't.
From the, this was important. Like,
so, I can ask you now, honestly, what is your impression? Because I had the feeling that all those women we talked to, they always tell us it's perfect, it's a great job, we
I
love
don't
it.
Think that it's the perfect thing. But for example, at best, they also have psychologists that are working with them and they are working with them not on some problems that they have, they're working on them on happiness.
Yeah.
So probably when you talk to yourself saying that all the time that everything is perfect, you start to believe it a bit, you know? It might be, you know, the case.
And now I forgot the question. I was thinking, but I did a very big mistake. You never think about the next question during your interview partner is answering. And I did this. That's why I forgot the question. I would say we stop the pot. I never do this. I prepare the question before the person answers. Let's have food now. let's have food now.
That's not the question.
Ich würde sagen, wir sind auch so, ich würde sagen, das reicht. Es sei denn, ihr beide habt noch Lust, nach dem Essen weiterzureden.
Ich bin gerade warm geworden.
Ja, dann machen wir noch weiter. Wir werden noch öfter zusammenarbeiten, dann machen wir noch mehr Podcasts. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war endlich mal wieder eine Folge wirklich aus dem Ausland. Es wird dieses Jahr noch mehrere Folgen geben aus dem Ausland, denn wir haben noch eine Reise vor. Wir diskutieren gerade noch im Team, ob wir sie wirklich machen, weil wir alle ganz schön erschöpft sind. Aber wenn wir diese Reise machen, wird es dann nochmal sehr exotisch. Und ja, bis nächste Woche. Bis dann, ciao.
Ciao. Das war jetzt wie zu Zoom. Ciao.